würde gerne einmal vor der Predigt noch beten. Großer Gott, du bist unvorstellbar groß. Dir gebührt alle Ehre und alles, aller Dank. Alles kommt von dir und alles ist für dich da. Und wir bitten dich, dass du dir in unserem Leben Ehre schaffst, dass du dir in unserer Gemeinde Ehre schaffst, dass du dir jetzt während dieser Predigt Ehre schaffst, dass du dich verherrlichst, dass du meine Worte deine sein lässt und wirkst, was dir gefällt, in unseren Herzen. Öffne du sie, öffne unsere Ohren, schenk Kraft, auch bei der Wärme. Danke, dass du da bist, danke, dass du regierst und danke, dass du segnen möchtest, dass du uns lieb hast, dass du gnädig und geduldig bist. Ja, danke, dass du da bist. Amen. Stell dir vor, du machst mit jemandem gemeinsame Sache. Zum Beispiel, ihr baut gemeinsam Gemeinde oder gründet zusammen ein Unternehmen und ihr macht zusammen Urlaub. Also irgendwas, was ihr zusammen macht. Und ihr habt dabei eine gemeinsame Kasse. Alle, die daran beteiligt sind, zahlen in diese Kasse ein und irgendwann ist ordentlich was in der Kasse zusammengekommen. Weiß ich, was das für ein Betrag für dich wäre, ein paar Tausend, ein paar Zehntausend vielleicht auch mehr. Also ordentlich was in der Kasse. Und dann kommt es zur Spaltung. Die anderen wollen plötzlich ihr eigenes Ding machen. Und jetzt sind sie der Meinung, alles Geld aus der Kasse steht ihnen zu. Sie beanspruchen das Geld für sich. Sie nehmen es sich einfach und machen ihr Ding mit eurem gemeinsamen Kapital. Fühlt sich nicht schön an. Wie reagierst du? Wärst du bereit, für Frieden in der Sache auf das Geld zu verzichten? Was ist dir wichtiger, Frieden in der Beziehung oder dass du oder dass deine Gruppe, dass ihr Recht bekommt? Ich finde es sehr beeindruckend, und sowas gibt es, wenn in solch einer Situation jemand den Frieden sucht und es den anderen dann auch nicht mehr nachträgt. Wenn jemand da den Frieden sucht und auf sein Recht verzichtet. Und in unserem Bibeltext für heute geht es um eine ähnliche Situation. Da ist jemand, der sucht den Frieden und Gottes Segen ruht auf ihm. Weil Gottes Segen auf ihm ruht, deshalb kann er überhaupt erst so den Frieden suchen. Und Gottes Segen ruht auch weiterhin auf ihm, auch weil er den Frieden sucht. Gott segnet die Friedfertigen. So das Thema für heute. Und mit diesem Thema, mit diesem Text aus 1. Mose 26 machen wir weiter in unserer Predigtreihe über die Väter des Glaubens im Alten Testament, über die Erzväter. Abraham, Isaak, Jakob und seine Söhne. Und wir sind inzwischen bei Isaak. Gott ist mit ihm. Und wir sehen und lernen an ihm, was es heißt, in der Beziehung mit Gott zu leben. Und was es heißt, aus Glauben und aus Vertrauen zu leben. Gott segnet den Isaak. Und Gott will durch ihn Segen schenken für andere. Gott hat ihn im Blick, aber Gott hat auch die ganze Welt im Blick. Und Isaak, er ist der Sohn von Abraham. Und es hatte damit angefangen, dass Abraham am Anfang seiner Geschichte diese große Verheißung bekommt. Am Anfang seiner Geschichte in 1. Mose 12, Vers 1 und 3. Da sagt Gott ihm zu, ich werde dich segnen. Und du wirst und du sollst ein Segen sein. Und in dir und in deiner Familie sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Das steht von Anfang an über Abrahams Leben. Er ist der Gesegnete Gottes, durch den Gott Segen schenkt für die ganze Welt. Und heute sehen wir, wie Gottes Segen auch auf Isaak ruht. Wie er nicht nur einmalig gesegnet ist, sondern wie Gottes Segen wirklich auf ihm ruht und er da bleibt. Und wir sehen, wie Isaak darum bemüht ist, Frieden zu suchen. Und wir sehen, wie Gott dieses Friedenssuchen segnet. Gott segnet die Friedfertigen. Und dabei geht es in dieser Geschichte geht es los mit einem Konflikt. Damit steigen wir ein in den Text aus 1. Mose 26. Der Konflikt fängt mit einer Situation an, für die erstmal keiner was kann. Mit einer Hungersnot. Also in 1. Mose 26, Vers 1, da heißt es: Und es entstand eine Hungersnot im Land. Nach der vorigen Hungersnot, die in den Tagen Abrahams gewesen war. Da ging Isaak zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gera. Also entsteht eine Hungersnot da im Land. Lebensmittelknappheit. Vielleicht gab es auch wenig zu trinken. Isaak muss reagieren. Da, wo er jetzt im Moment ist, da kann er seiner Meinung nach nicht bleiben mit dieser Hungersnot. Deshalb zieht er zu diesem Abimelech nach Gera. Und Abimelech ist der König der Philister. Und die Philister besiedelten wahrscheinlich schon damals ein kleines Gebiet an der südlichen Mittelmeerküste. Also ungefähr da, wo heute der Gazastreifen ist. Da siedelten die Philister auch später noch, während den König, in der Zeit der Könige, aber auch wohl schon bei den Erzvätern. Und da zieht Isaak hin, wegen der Hungersnot. Das ist die Ausgangssituation. Und was passiert dann? Wir überspringen ein paar Verse und lesen weiter ab Vers 7. Da heißt es: Als nun die Männer des Ortes, also die Philister da in Gera, als nun die Männer des Ortes sich nach Isaaks Frau erkundigten, da sagte er: Sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen: Meine Frau. Er dachte nämlich, die Männer des Ortes könnten mich sonst wegen Rebekka erschlagen, denn sie ist schön von Aussehen. Also Isaak kommt dahin, kennt die Leute dort nicht und sagt vorsichtshalber: Okay, meine Frau ist gar nicht meine Frau, sondern ist meine Schwester, weil er damit hofft, dass sie ihn verschonen oder nichts gegen ihn haben, weil sie möglicherweise Rebekka auch zur Frau wollen. So der Gedankengang von Isaak. Dann heißt es weiter in Vers 8: Und es geschah, als er längere Zeit dort war, da blickte Abimelech, der König der Philister, durchs Fenster herab und er sah und siehe, Isaak koste mit Rebekka, seiner Frau. Also kosen, die hatten irgendwie Umgang, Isaak und Rebekka, wie nur Ehepaare miteinander haben sich innig umarmt, vielleicht geküsst, man weiß es nicht. Hatten Umgang miteinander, ehelich miteinander zu tun und Abimelech hat das gesehen und da neue Erkenntnisse gewonnen. Dann heißt es weiter in Vers 9, da rief Abimelech den Isaak und sagte: Siehe, sie ist ja deine Frau. Wie konntest du sagen, sie ist meine Schwester? Da sagte Isaak zu ihm: Weil ich mir sagte, ich könnte sonst ihretwegen sterben. Und Abimelech sprach: Was hast du uns da angetan? Wie leicht hätte einer aus dem Volk bei deiner Frau liegen können? Und er hätte Schuld über uns gebracht. Und Abimelech befahl allem Volk: Wer diesen Mann und seine Frau antastet, muss getötet werden. Wer die Bibel bis hierhin gelesen hat, dem kommt das Ganze ein bisschen bekannt vor. Das Gleiche oder ganz ähnlich gab es das auch schon mal bei Abraham. Auch Abraham hatte seine Frau als seine Schwester ausgegeben. Damals war Isaak noch nicht auf der Welt. Es wurde ihm später vielleicht mal erzählt, was sein Papa da gemacht hat. Er macht hier jedenfalls genau das Gleiche. Er gibt seine Frau als seine Schwester aus. Und er macht das, um sich und sein Leben zu schützen. Bei seinen Nachbarn, als das dann rauskommt, die Mitbewohner, die finden das gar nicht lustig. Er nimmt leichtfertig in Kauf, dass sie sich schuldig machen, dass sie ein Verbrechen begehen. Die Frau eines anderen zu nehmen, das war auch für sie ein Unrecht. Und dann sehen wir hier, wie Isaak den gleichen Fehler macht wie sein Papa. Er vertraut Gott nicht. Er handelt aus Angst. Er rechnet nicht damit, dass Gott ihn in dieser neuen Situation beschützt. Und ihm sind die anderen nicht so wichtig, wie sie es sein sollen. Er belügt sie. Er ist alles andere als ein Segen für sie. Und dann glaube ich, ist das etwas, was sich auch sonst immer wieder bestätigt, in der Bibel und auch in unserem Leben. Unsere Herkunftsfamilie prägt uns. Wir haben ähnliche Veranlagungen, haben ähnliche Tendenzen zu bestimmten Sünden. Was man bei den Eltern gesehen hat, vieles übernimmt man doch irgendwie. Und das wurde zum Teil schon fast zum eigenen Charakter. Wer schüchtern ist, der tendiert eher dazu, aus Angst zu handeln. Aber es ist niemals ein Automatismus. Unsere Persönlichkeit, unsere Prägung, diese Sachen sind nie so fest, dass wir keine Wahl haben. Auch Isaak hatte Wahlfreiheit. Er hätte nicht lügen müssen. Er hätte dieser Angst keinen Raum geben müssen. Nur weil sein Vater das mal so gemacht hat, nur weil er selbst vielleicht eine zutiefst ängstliche Person ist, hätte er sagen können, okay Gott, es entspricht nicht meinem Naturell, aber ich gehe da mutig mit dir rein und sag von Anfang an die Wahrheit. Gottes Wirken an dir, Gottes Wirken an mir, das kann durchbrechen, wie du bisher immer gewohnt warst zu leben und wie du immer gewohnt warst zu denken. Gottes Wirken an dir kann das durchbrechen. Und das ist ein harter Prozess, aber es ist heilsam. Hier bei Isaak geht die Sache zwischen ihm und den Philistern dann doch irgendwie ganz gut aus. Und auch von Gottes Seite her lesen wir nicht, dass Gott ihm seinen Fehler vorgehalten hat. Stattdessen segnet Gott Isaak sogar. Schaut die nächsten Verse. Vers 12, und Isaak säte in diesem Land und gewann in jenem Jahr das Hundertfache. So segnete ihn der Herr. Und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Also Isaak hat landwirtschaftlich großen Erfolg. Und das trotz der Hungersnot, wir erinnern uns. Trotz Hungersnot hat er reiche Erträge. Gott lässt die Gunst auf seiner Seite sein. Obwohl alle Aktienkurse fallen, kann Isaak sein Vermögen stark vermehren. In Zeiten der Rezession bringt es Isaak zu Wohlstand und Reichtum. Und auch das kommt nicht bei allen gut an. Und so spitzt sich dieser Konflikt weiter zu. Er zieht sich den Neid seiner Nachbarn zu, die da in diesem Landstrich eben eigentlich ihr Zuhause haben und schon länger da sind. Und dann heißt es weiter in Vers 14, und er, Isaak, hatte Schafherden und Rinderherden und eine große Dienerschaft. Da beneideten ihn die Philister. Und alle Brunnen, die die Knechte seines Vaters, in den Tagen seines Vaters Abrahams gegraben hatten, die verstopften die Philister und füllten sie mit Erde. Und Abimelech sagte zu Isaak, zieh weg von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Da zog Isaak von dort weg und schlug sein Lager im Tal Gera auf und blieb dort. Der Flüchtling, der Ausländer, er verdient gut. Plötzlich hat er mehr, als er selbst mitgebracht hatte. Plötzlich hat er mehr, als sie selbst hatten. Auf ihrem Grund und Boden hat er sich all das erwirtschaftet. Wenn wir uns mal versuchen, da reinzudenken und überlegen, wie wäre das bei uns? Wie wäre das für uns als Deutsche, wenn Leute, die hier keine Wurzeln haben und erst vielleicht ein paar Jahre hier sind, es sie dann aber trotzdem zu mehr Geld und mehr Wohlstand bringen als wir selbst? Wie wäre das? Hier ist das so. Und die Philister gönnen es ihm nicht. Sie sehen es vielleicht gar nicht als rechtmäßig an, dass er seinen Wohlstand auf ihrem Land erworben hat. Er hat die Nährstoffe aus ihrem Boden rausgezogen. Sie werden neidisch. Das hat er nicht verdient. Wenn, dann sollten sie das doch haben. Aber wenn sie es schon nicht haben, soll es auch Isaak nicht haben. Was machen sie? Sie schütten die Brunnen zu. Ohne die Brunnen wird sein dazugewonnenes Vieh und seine fruchtbaren Felder sehr schnell wieder kleiner werden. Und da sieht man, was Neid anrichtet. Man gönnt auch dem anderen das Gute nicht. Und wenn man es schon selbst nicht haben kann, soll auch der andere keine Freude daran haben und es nicht haben dürfen. Sie legen ihm Steine in den Weg. Oder besser gesagt, Matsch in den Brunnenschacht. Und dann kommt ihr König und bittet ihn, wegzuziehen. Gott segnet den Isaak. Und das wird zum Problem für andere. Sie ärgern sich über ihn. Und das, wo er kein bisschen so gelebt hat, wie er als Auserwählter Gottes hätte leben sollen. Er hatte sie betrogen, angelogen. Gott segnet ihn trotzdem. Und irgendwie ist das auch riskant von Gott. Isaak hätte denken können, ach, ich habe doch alles richtig gemacht. Vorher die Lüge war ja gar nicht so schlimm. Gott hat mich ja schließlich gesegnet. Sieht man doch, direkt danach. Aber daran sehen wir, Segen ist kein Gradmesser dafür, ob man sich richtig verhalten hat oder ob man richtig lebt. Gott segnet oft die Gottlosen. Die Psalmen sind voll davon. Warum geht es dem Gottlosen so gut? Wird da ganz oft gefragt. Gott lässt die Sonne scheinen über Gerechte und über Ungerechte. Wie gut es einem geht, daran sieht man nicht, ob er richtig lebt oder ob er es nicht macht. Materieller Segen ist kein Gradmesser und auch bei anderen Segnungen ist das nicht so. Wenn alles in der Familie klappt, heißt das nicht, dass du alles richtig machst. Und nur weil eine Gemeinde wächst, heißt das nicht, dass sie als Gemeinde auf dem richtigen Weg sind. Segen ist kein Gradmesser dafür, ob man die Dinge richtig macht. Vielleicht fragst du dich dann jetzt, okay, wenn nicht am Segen, woran soll ich dann festmachen, ob ich die Sachen richtig mache? Wie sonst soll mich Gott wissen lassen, wenn nicht damit, dass er es mit seinem Segen bestätigt? Aber wir sollen nicht nach solchen Bestätigungen Ausschau halten. Überlege vor allem, das ist unser Auftrag, stimmt mein Leben mit dem Willen Gottes überein? Die Bibel muss bestätigen, wie du lebst. Oder anders gesagt, lebe so, wie Gott es in seinem Wort sagt. Das ist das, worauf es ankommt. Gott bestätigt das nicht immer mit den Segnungen, die wir erwarten. Er segnet, wenn wir ihm gehorchen, ja. Aber dieser Segen besteht zuallererst darin, dass du selbst Christus ähnlicher wirst. Und dieser Segen besteht in dem, was Gott dir in der Ewigkeit dafür schenken wird. Es gibt Missionare, die dienen 40 Jahre treu und hingegeben. Sie lieben Gott und lieben die Menschen auf eine gute Art und Weise. Und trotzdem passiert geistlich nichts, wo sie was sehen können. Aber in ihnen passiert etwas und sie werden Segen empfangen in der Ewigkeit. Die Richtigkeit deines Lebens muss von Gott nicht bestätigt werden durch Segnungen, Erfolg oder durch ein gutes Gefühl. Sei treu, sei hingegeben, sei gottesfürchtig, einfach weil es richtig ist. Und dann ist auch für uns Neid so gefährlich. Wir sehen, wie jemand anders gesegnet ist. Vielleicht auch in der Gemeinde. Aber wir gönnen ihm den Segen nicht. Vielleicht gönnen wir es ihm nicht, wenn er beliebt und begabt ist und er dadurch andere mehr prägen kann. Und dann arbeiten wir vielleicht gegen ihn. Vielleicht arbeiten wir aber auch einfach nicht für ihn oder nicht mit ihm. Wir wollen lieber auch selbst ein Projekt voranbringen und was einbringen, bei dem sich andere beteiligen. Aber es geht uns nicht darum, einfach treu nach Gottes Wort und seinem Willen zu fragen. Und das ganz unabhängig davon, ob Segen dabei erkennbar ist oder nicht. Liebe Geschwister, wir sollten uns nicht so schwer damit tun, dass wir uns manchmal einfach bei anderen mitfreuen. Wenn andere erleben oder haben, was wir uns wünschen, auch dann können wir uns bei ihnen mitfreuen. Wenn bei uns manche Segnungen ausbleiben, unerfüllte Wünsche da sind, manches schwieriger geht, dann ist das schwierig, ja, aber auch dann gilt, was wir vor 4 Wochen hatten. Nicht das unkomplizierte Leben ist das gesegnete Leben. Und nicht mal das vordergründig gesegnete Leben ist das wahre gesegnete Leben. Das wahre gesegnete Leben ist es, in der Nachfolge Jesu zu sein, seinen Willen zu tun, treu zu sein, ihm nahe zu sein, ganz egal, ob man sieht, dass Segen dabei rauskommt oder nicht. Das ist ein gesegnetes Leben. Und das müssen wir lernen, das dürfen wir lernen mit der Geduld unseres Herrn. Und wir sehen, wie auch Isaak da mehr und mehr hineinwächst. Es gab einen Konflikt und wir sehen jetzt, wie diesen Konflikt Isaak im Sinne Gottes löst und wie Gott ihn mit ihm löst. Und da geht es zunächst da weiter, wo wir aufgehört haben, mit diesem Kampf um die Brunnen. Damit geht es weiter. Also die Philister verstopften die Brunnen, die Abraham gegraben hat, und Isaak gräbt sie wieder auf. Und so heißt es dann in Vers 18, und Isaak grub die Wasserbrunnen wieder auf, die sie in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben und die die Philister nach Abrahams Tod verstopft hatten. Und er gab ihnen dieselben Namen wie die Namen, die ihnen sein Vater gegeben hatte. Also die Brunnen hatten sie zugeschüttet, Isaak hat sie wieder aufgegraben, damit er wieder Wasser hat. Und dann geht es weiter, er gräbt weitere Brunnen, Vers 19, und die Knechte Isaaks gruben im Tal und fanden dort einen Brunnen mit lebendigem Wasser. Also da hat es gesprudelt, war vielleicht wirklich eine Quelle, wo immer Wasser fließt. Und dann, was passiert dann? Vers 20, da stritten sich die Hirten von Gera, also die Philister, mit den Hirten Isaaks und sagten, uns gehört das Wasser. Da gab er dem Brunnen den Namen Esek, das heißt Zank oder Streit, weil sie mit ihm gezankt hatten. Also erster Brunnen nehmen sie ihm auch wieder weg. Dann, Vers 21, dann gruben sie einen anderen Brunnen, aber auch um den stritten sie sich. Da gab er ihm den Namen Sitna. Sitna heißt Anfeindung. Also auch den Brunnen nehmen die Philister ihm weg. Philister, sie neiden weiter und stänkern. Isaak gräbt die alten Brunnen auf oder buddelt eben ganz neue. Und jedes Mal kommen sie. Was machen sie? Unser Brunnen. Unser Wasser. Das Land gehört uns, dann gehört uns auch das Wasser. Du, Isaak, hast hier nichts verloren. Das Erstaunliche ist, wie reagiert Isaak? Er lässt ihnen den Brunnen. Er sucht den Nächsten. Er kämpft nicht darum. Der Streit manifestiert sich für ihn nur am Namen. Ansonsten lässt er es. Und das, obwohl das Wasser auch für ihn so wichtig war. Es war Hungersnot und er hatte große Herden zu versorgen. Und er hatte die zusätzlichen Mühen, weil er fortgeschickt wurde. Und er hatte die Arbeit mit den Brunnen. Sein Vater hat sie überhaupt erst aufgegraben. Und sie nehmen sie ihm einfach weg. Es wäre sein Recht gewesen, die Brunnen zu behalten. Und Isaak tut jetzt aber, was er vorher nicht getan hat. Er sucht Frieden. Er lässt lieber Unrecht an sich geschehen, als dass er sich mit seinen Nachbarn weiter in die Haare kriegt. Sollen die mal ruhig meine Brunnen nehmen? Ich habe was Besseres. Mir ist der Frieden mit ihnen wichtiger. Gott wird für mich sorgen. Und wenn nicht, bin ich auch noch in seiner Hand. Und der Text sagt hier nicht explizit, was Isaaks Gedanken oder Gefühle waren. Man könnte auf die Idee kommen, naja, vielleicht handelt er auch hier aus Angst, schreckt vor den anderen zurück, sind mächtiger als er. Sich mit ihnen anlegen, das würde ihm viel mehr zum Nachteil ausschlagen. Ja, vielleicht sind das die Gedanken, aber ich glaube es nicht, dass Isaak so denkt. Weil einen Vers weiter lesen wir von noch einem Brunnen, den er gräbt. Und schaut mal, was Isaak da sagt. Vers 22, und er brach von dort auf und grub noch einen anderen Brunnen, und um den stritten sie sich nicht. Da gab er ihm den Namen Rechobot, weiter Raum. Da gab er ihm den Namen weiter Raum und sagte, denn jetzt hat der Herr uns weiten Raum geschafft. Und wir werden fruchtbar sein im Land. Also er weiß, Gott hat mir jetzt weiten Raum geschenkt. Es war für ihn eine Sache, wo er nicht selbst für sein Recht gekämpft hat. Er hat sich Gott anvertraut. Er hatte es an Gott abgegeben und jetzt erlebt er, wie Gott eingreift. Es war für ihn nie ein Kampf, den er führen musste. Er konnte gelassen abwarten. Er musste nicht für sein Recht kämpfen, weil er weiß, alle Brunnen dieser Welt gehören Gott. Alles Wasser, alle Nährstoffe, Segen und Nichtsegen, es liegt alles in Gottes Hand. Ich muss nur tun, was richtig ist. Gottes Willen tun, ihn ehren, seinen Willen tun. Den Rest wird der Herr führen und schenken. Wenn ich einen Brunnen behalten soll, wird Gott das führen. Wenn ich die Brunnen nicht behalten soll, dann wird er andere Pläne haben, die auch gut sind. Isaak vertraut Gott. Und er ist dabei nicht passiv und legt die Hände in den Schoß, aber er wartet, bis Gott eingreift. Er wartet aktiv und tut einfach den Willen Gottes. Und dann passieren daraufhin zwei erstaunliche Dinge. Das erste, Gott spricht zu Isaak. Gott sagt ihm zu, ich bin der Gott deiner Vorfahren und ich bin auch mit dir. Ich werde dich segnen und ich werde mit meinen Versprechen weitermachen. Schaut, Vers 24. Vers 23 noch, da zog er von dort hinauf nach Beersheba und dann Vers 24. Und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich werde dich segnen und deine Nachkommen vermehren wegen meines Knechtes Abraham. Er hat die Verheißung, die Bestätigung von Gott. Gott ist mit ihm. Und das Zweite, was passiert, einige Zeit später kommen die Philister zu Isaak. Abimelech und sein Heerführer kommen zu Isaak. Und Isaak merkt sofort, okay, die kommen jetzt nicht feindlich zu mir, sie greifen mich nicht an, aber warum kommen sie dann? Schaut, was er sagt zu ihnen. Vers 27, da sagte Isaak zu ihnen, warum kommt ihr zu mir, da ihr mich doch hasst und mich von euch weggeschickt habt? Also er wundert sich, wie das sein kann. Erst wollen sie nichts zu tun haben, jetzt kommen sie. Und dann Vers 28 antwortet Abimelech und ihm, die er mitgebracht hat. Sie aber sagten, wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Und wir haben uns gesagt, es soll ein Schwur zwischen uns sein, zwischen uns und dir. Wir wollen einen Bund mit dir schließen, dass du uns nichts Böses antust, so wie wir dich nicht angetastet haben und wie wir dir nur Gutes erwiesen und dich haben in Frieden ziehen lassen. Du bist nun einmal ein Gesegneter des Herrn. Da machte er ihnen ein Mahl und sie aßen und tranken. Am nächsten Tag gehen sie voneinander in Frieden weg. Also sie haben gemerkt, der Isaak, der verhält sich irgendwie anders. Isaak hat etwas, weshalb er nicht bis ins Letzte für sein Recht kämpfen muss. Er muss nicht bis ins Letzte für seine Sicherheit, für seinen Wohlstand kämpfen. Sie merken, dass der Segen Gottes auf ihm ruht. Und sie merken, dass ihm der Segen Gottes alles bedeutet. Du bist nun einmal ein Gesegneter des Herrn. Was für ein Zeugnis. Isaak nimmt dem Konflikt die ganze Dynamik raus. Einfach, indem er nicht für das kämpft, was ihm eigentlich zustehen würde. Und das kann er, weil er Gott vertraut und weil er weiß, ich habe was viel Besseres. Deine Gnade, Gott, genügt mir. Deine Gnade, Gott, genügt mir. Das hat mich an einen Werbeslogan erinnert. 3, 2, 1, meins. eBay. eBay ist eine Internetseite, ein Online-Marktplatz. Und das Besondere ist, manche Produkte werden bei eBay als Auktion zum Versteigern angeboten. Also das Produkt wird zum Beispiel 7 Tage online gestellt und wer zu einem bestimmten Zeitpunkt oder wer nach diesen 7 Tagen am meisten darauf geboten hat, der bekommt das Produkt. Und irgendwann laufen dann die Sekunden runter. 3, 2, 1. Bis eben genau die 7 Tage rum sind und dann ist es meins, wenn ich am meisten geboten habe. Daher eben der Slogan 3, 2, 1, meins. Darf ich auch mal fragen, wer von euch schon mal bei eBay eine Auktion mitgemacht hat, also was ersteigert hat, also nicht sofort kauft, sondern was ersteigert hat? Okay, sind ein paar gar nicht mal so viele. Okay, ich habe das auch schon gemacht. Und es ist immer eine spannende Sache, finde ich. Und jetzt ist es ja so, man weiß ja ganz genau, wann die Auktion zu Ende ist. Man weiß es auf die Sekunde genau. Und das wird auch nicht irgendwie verlängert oder so, wenn dann mehr Leute bieten. Das Ende steht fest. Und deshalb machen das erfahrene Bieter folgendermaßen. Sie bieten nicht schon einen Tag vorher, Weil das würde den Preis ja nur hochtreiben. Dann würden das andere sehen, auch noch drauf bieten. Dann würde ich mir vielleicht überlegen, auch noch mehr bieten. Das würde den Preis nur hochtreiben, wenn ich einen Tag vorher biete. Andere hätten noch mehr Zeit, drauf zu bieten und so weiter. Nein, erfahrene Bieter warten bis kurz vor Schluss. Man merkt sich den Endzeitpunkt. Zum Beispiel Sonntagabend 20 Uhr. Und dann geht man um 19.57 Uhr online. Schaut sich den aktuellen Stand an. Überlegt nochmal final, wie viel man bereit wäre zu zahlen. Und dann gibt man vielleicht so um 19.59 Uhr sein Gebot ein. Zum Beispiel 35,11 Euro. Und dann so 5 bis 10 Sekunden, bevor die Auktion endet, drückt man auf Gebot prüfen. Und dann muss man aber nochmal bestätigen drücken. Und ab dann wird es sehr spannend, weil ab dann kann nochmal alles passieren. Manchmal macht man ein richtiges Schnäppchen. Kriegt ein super Produkt für einen niedrigen Preis. Manchmal ist man für ein paar Sekunden der Höchstbietende und dann ist doch noch einer schneller. Und manchmal schafft man es auch dann noch, gerade so nochmal 5 Euro mehr zu bieten. Also es ist oft eine sehr spannende und in gewisser Weise nervenaufreibende Sache. Wenn man sich vorher einfach gut überlegt, wie viel man wirklich bereit ist zu zahlen, kann man es ein bisschen entspannter angehen. Und trotzdem liegt da oft Freude und Enttäuschung manchmal sehr nah beieinander. Es ist eben 3, 2, 1 meins oder eben auch nicht meins. Isaak, er hatte die Brunnen hier. Und dann kommt jemand und schnappt sie ihm weg. Mein Brunnen, meins, mein Wasser, mein Recht, mein Vorteil. Das wollte ich haben. Ich habe mir das aber anders vorgestellt. Es kann bei eBay passieren und es kann bei so vielen anderen Dingen im Leben auch passieren, dass wir die Sachen anders vorstellen. Und ihr Lieben, wir müssen nicht auf unser Recht beharren. Wir müssen nicht alles für uns haben. Wir müssen nicht jede Segnung mitnehmen. Manchmal können wir uns von anderen überbieten lassen, übervorteilen lassen und uns trotzdem freuen, weil wir etwas Besseres haben. Und wir können auch anderen Segen gönnen. Und manchmal sollten wir sogar lieber Unrecht in Kauf nehmen, um Frieden zu gewinnen. Das kann für den anderen ein großes Zeugnis sein. Und selbst wenn nicht, Gott sieht es und es ehrt ihn. Tu seinen Willen, das ist das Wichtigste. Wenn dir ein Freund Geld schuldet und es nicht zurückzahlt, was ist dir dann wichtiger? Die Freundschaft oder das Geld? Jemand macht seinen Dienst in der Gemeinde nicht ganz so, wie du denkst, dass es gut ist. Kannst du es auch einfach mal so stehen lassen? Beziehungsweise dich selber auf die Suche machen und schauen, was aber so gut an seinem Dienst ist? Und das dann auch Gott und dieser Person sagen und ehrlich dafür danken? Oder beim Bäcker. Jemand stellt sich vor dich in die Schlange. Was ist dir dann wichtiger? Seine Brötchen oder deine Brötchen? Musst du dich wirklich innen drin über ihn aufregen? Jemand lästert über dich. Versuch nicht, ihn auch wieder schlecht zu machen, damit du wieder in einem besseren Licht dastehst. Zeig stattdessen durch ein tadelloses Leben, dass er falsch liegt mit seinen Lästerungen. Oder du willst gerade einen schönen Urlaub machen. Und dann nörgeln die Kinder. Oder am Strand hört jemand laut Musik. Oder du hast dich gerade auf den Liegestuhl gelegt zum Bibellesen. Zack, mäht dein Nachbar den Rasen. Und letztlich ist es dann meistens egoistisch. Wir wollen irgendwas für uns. Dabei könnten wir uns für den Nachbarn freuen, dass er auch einen schönen Garten hat. Er gesund ist, um Rasen zu mähen. Wir könnten uns freuen, dass unsere Kinder sie eigene Interessen haben, eigene Pläne haben, sie uns darin involvieren wollen. Oder wir könnten uns für den anderen freuen, dass er auch Urlaub hat und das mit lauter Musik genießen möchte. Und ja, natürlich finde ich das dann auch erstmal nervig in solchen Situationen. Aber was sonst kann mich da rausholen, als dass ich mir auch überlege, was es für den anderen gerade bedeutet? Muss ich immer das Beste haben? Muss ich immer überhaupt das haben, was ich denke gerade zu brauchen? Ich habe doch viel mehr. viel mehr als vor Augen ist, viel mehr als ich mich selbst oft gerade fühle. Ich habe eine Beziehung zu Gott, dem Allmächtigen, dem Ewigen, dem Herrlichen, dem Wunderbaren. Und ich merke das bei mir, das zu wissen, ist oft der erste Schritt in solchen Situationen. Zu wissen, die Beziehung zu Gott ist da und mich darüber zu freuen, mich über ihn zu freuen. Das ist der erste Schritt, aber oft ist nur das zu wissen, reicht das allein oft nicht. Ich kenne das bei mir, was wirklich etwas in solchen Situationen verändert, ist es dann zu beten. Also nicht nur zu wissen, dass Gott da ist und mich über ihn zu freuen, sondern zu Gott selbst zu kommen und seine Gegenwart zu genießen, ihn zu genießen, mit ihm reden. Er als mein vollkommener Vater, bei dem ich immer einfach sein darf. Und bei Jesus zu sein, der mich durch und durch kennt, der alles weiß, wie es ist, Mensch zu sein in dieser Welt. Bei Jesus zu sein, der mich kennt und trotzdem liebt. Und bei dem Heiligen Geist zu sein, der in mir wohnt. Und der in mir ruht, der Geist Gottes persönlich. Und mir versichert, dass ich Gottes Kind bin. Und dann ist auch das der letzte Punkt, dass wir da nochmal genauer drauf schauen, wie geht all das? Wie kann Isaac so Frieden suchen und Frieden stiften und auf den eigenen Vorteil verzichten? Wie geht das? Mit dem Segen Gottes als Grundlage, mit der Beziehung zu Gott als Fundament. Und das ist das, was Isaak ganz am Anfang schon so wunderbar zugesagt bekommt. Diese Verse hatten wir übersprungen. Es war direkt, nachdem die Hungersnot angefangen hat, da begegnet ihm Gott schon mal und sagt ihm auch da seinen Segen zu. Und die ganze Geschichte steht letztendlich unter diesem Motto oder unter diesen Worten Gottes, die Isaak hier bekommt. Also direkt nach der Hungersnot, Vers 2. Und der Herr erschien ihm und sprach: Zieh nicht hinab nach Ägypten, bleibe in dem Land, das ich dir sage. Halte dich als Fremde auf in diesem Land und ich werde mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinen Nachkommen werde ich alle diese Länder geben. Und ich werde den Schwur aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich werde deine Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und deinen Nachkommen alle diese Länder geben. Und mit deinem Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde, dafür, dass Abraham meiner Stimme gehorcht und meine Vorschriften gehalten hat, meine Gebote, meine Ordnungen und meine Gesetze. So blieb Isaak in Gerar. Also Gott lässt ihn das gleich von Anfang an wissen. Ich bin mit dir. Mein Segen ruht auf dir. Und mit dieser Gewissheit kann Isaak jetzt Frieden suchen und Friedensstifter sein. Und so wie es schon sein Vater gesagt bekommen hat, sei ein Segen und ich werde dich segnen. Und wer dich segnet, lieber Abraham, der wird gesegnet sein, aber wer dir flucht, den werde ich verfluchen, sagte Gott zu ihm. Und so sagt es Gott jetzt auch zu dem Isaak. Ich segne dich, ich gebe dir das Land und ich gebe dir Nachkommen. Und du musst vor nichts Angst haben. Hat Isaak niemals Angst mehr? Nein. Sieht er immer, wie Gott seine Verheißungen erfüllt? Nein. Gilt, was Gott gesagt hat, auch wenn sich Isaak nicht danach fühlt? Ja. Muss sich Isaak immer wieder daran erinnern, was Gott verheißen hat? Ja, genau das muss er tun. Und genau das kann seine Angst vertreiben. An der Verheißung Gottes hängt es. Wenn Gott nicht tut, was er gesagt hat, dann können wir alle einpacken. Weil letztlich geht es hier um Jesus, um den Messias. Denn Gott sagt, schaut in Vers 4, durch eure Nachkommen soll Segen zu allen Nationen der Erde kommen. Mit deinem Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Das war die größte aller Verheißungen, globale Dimensionen. Daran sollte Isaak glauben. Und letztlich ging es um einen besonderen Nachkommen. An diesem einen besonderen Nachkommen, durch den das wirklich passieren wird, dass Segen kommt. An ihn sollen alle glauben, an ihn sollen auch wir glauben. Das ist dieser rote Faden, den es in der Bibel seit der Schöpfung gibt. Da wurde direkt nach dem Sündenfall gesagt, eines Tages, da wird ein Nachkomme der Frau kommen und den Kopf der Schlange zertreten. Er wird das Böse besiegen und Segen bringen. Und dann sagt Gott das dem Abraham, in deiner Familie wird dieser Nachkomme geboren werden. Und Gott selbst wird für diesen Nachwuchs sorgen. Anders ging es nicht. Abraham war alt, seine Frau unfruchtbar. Abraham musste vertrauen, er musste lernen zu vertrauen. Er sah erstmal nichts davon. Er sah lange Zeit nicht mal überhaupt einen Nachkommen. Und dann kam Isaak. Gott schenkte ihn. Aber Isaak war auch selbst nicht der eine, durch den wirklich Segen zu allen kommt. Sie mussten weiter darauf warten. Ein Leben führen aus Glauben, dass Gott eines Tages tun wird, was er verheißen hat. Und dann läuft dieser rote Faden seit der Schöpfung über Abraham, dann Isaak und später Jakob. Er läuft weiter über Juda, irgendwann König David, bis zu Jesus, dem einen Segensbringer, der Frieden stiftet. Der Frieden stiftet zwischen Gott und uns zu Boten seines Friedens macht. Und dabei sind wir nicht zu Hause auf dieser Erde. Wir haben etwas Besseres. Wir sind Gäste und Fremde auf Erden. So wurde es auch dem Isaak gesagt. Und er mag sich auch gewundert haben, der Isaak, über das, was Gott ihm hier am Ende sagt. Okay, du bist gesegnet, ich bin mit dir, der Bund gilt mit dir. Aber warum? Der Segen kommt, weil, Vers 5, weil Abraham meiner Stimme gehorcht hat. Also wie kann das passieren, dass nur weil ein anderer Gott treu ergeben ist, das bewirkt, dass Gott mich auch so segnet und mich zu seinem Auserwählten macht? Und auch das musste Isaak glauben, dass das so ist. Genauso wie wir es glauben müssen. Ein anderer war für uns gehorsam. Durch den Gehorsam eines anderen kommt der Segen Gottes zu uns. Erleben wir Gottes Segen und werden zu Kindern Gottes. Jesus war gehorsam für uns. Er hat gelebt, wie er von uns hätte leben sollen. Und er gibt sein Leben aus Gehorsam. Er gibt sein Leben hin in den Tod, um unsere Schuld wieder gut zu machen. Ein anderer hat für uns bezahlt. Ein anderer war für uns dem Vater gehorsam. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich würden. Das ist die Gnade Gottes, die alles andere in den Schatten stellt. Dann habe ich hier zum Abschluss noch eine Grafik mitgebracht, die einige von euch auch schon kennen. Da geht es genau um diese Frage, wie können wir in Konflikten richtig uns richtig verhalten und wie können wir in Konflikten Friedensstifter sein. Und dieses Bild hatte uns, da ist auch noch was dazugekommen, aber das war das erste Bild, was uns Dennis bei der Gemeindefreizeit gezeigt hat. Und er hat gesagt, um Friedensstifter zu sein, um in Konflikten gut umzugehen, müssen wir auf dem richtigen Fundament stehen. Und das ist zuallererst selber Frieden mit Gott haben. Mit Gott ins Reine kommen. Ihn um Vergebung bitten und diese Vergebung empfangen, indem wir an Jesus glauben. Das zweite ist, dass Christus mein Leben ist. Dass er mir alles bedeutet. Dass er meine Freude ist, meine Hoffnung, dass er mein Ein und Alles ist. Und wenn das so ist, dass Christus mein Leben ist, dann können wir bei vielen Konflikten schon sagen, ist gar nicht so wichtig, dass ich Recht bekomme. Ist gar nicht so wichtig, dass ich gut dastehe. Ist gar nicht so wichtig, dass ich meine Meinung jetzt auch noch kundtun kann. Wenn Jesus am wichtigsten ist, müssen wir nicht alles durchboxen. Und das löst so manchen Konflikt schon auf. Oder es nimmt dem Konflikt die Schwierigkeit und die Härte. Deshalb sei dir bewusst, was dir in Jesus alles geschenkt ist. Hab das stets vor Augen. Lerne in guten Zeiten mit der Bibel deinen Messias kennen. Und dann wirst du ihn als Fundament haben, auch wenn die Konflikte und wenn die Krisen kommen. Und dann lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Amen. Ich möchte euch noch den Segen Gottes zusprechen aus den Versen am Ende des Hebräerbriefs, wo der Hebräerbriefschreiber auch seine Gemeinde segnet, den Segen Gottes zuspricht. Und da heißt es, und das möchte ich auch uns mitgeben: Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes unseres Herrn Jesus, er vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.